Deutschlandfunk Kultur heute.
Der Erfinder der umstrittenen Körperweltenausstellung und der Plastination menschlicher Körper. Gunther von Hagens ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Millionen Menschen gingen in seine Ausstellungen, aber er hatte auch was von Schausteller, wurde sogar Dr. Tod genannt.
Letztens war ich auf dem Flughafen, eine junge Dame kam auf mich zu. Herr Dr. Tod, wunderbar, dass ich Sie kennenlerne. Und war ganz enttäuscht, dass ich nicht wirklich so heiße.
Nein, er hieß Gunther von Hagens. Mehr über den Erfinder der Plastination am Ende dieser Sendung. Michael Köhler lädt Sie zu Kultur heute ein. Die brennenden Wälder des Bordeaux interessieren uns im Verlauf dieser Ausgabe von Kultur heute und die erste Opernpremiere der Salzburger Festspiele, Bizets Carmen. Zuerst aber nach Bayreuth. Sein Opernungetüm, so nannte der Komponist das, das wollte er da nie sehen. Zum 150-jährigen Jubiläum der Richard-Wagner-Festspiele passt sie aber doch zu gut. Die große tragische Oper Rienzi, der letzte der Tribunen. Ein Jugendwerk Wagners, erstmals auf dem grünen Hügel aufgeführt. Und diese Oper führt ins turbulente Rom in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Der Raubadel plündert, es herrscht Anarchie. Cola di Rienzo ist Sohn eines Schankwirts. Aber das Gerücht hält sich, er sei illegitimer Spross des Kaisers. Er ist über das verlotterte Rom entsetzt, über Misswirtschaft des Adels, schwärmt für römische Antike, wiegelt das Volk auf und er hat eine Mission. Rom mache ich groß und frei, aus seinem Schlaf wecke ich's auf und jeden, den im Staub du siehst, mache ich zum freien Bürger Roms. Jörn Florian Fuchs, unser Opernkritiker, was haben die Regisseurinnen Alexandra Schemeredi und Magdalena Parditka bei der Premiere aus diesem Stoff denn bitte schön in Bayreuth gemacht?
Da müssen wir noch unbedingt den Dramaturgen Markus Kiesel erwähnen. Der hat nämlich diese Fassung erstellt. Die Fassungsproblematik beim Rienzi ist ja sehr speziell, weil es gibt das Gerücht, dass der Autograf, der geschenkt wurde an Adolf Hitler, im Führerbunker mit verbrannt wurde. Also er ist auf jeden Fall nie wieder aufgetaucht und deswegen muss man immer so ein bisschen Rekonstruktionsarbeit auch liefern. Kiesel hat das nun, finde ich, fulminant gemacht. Wir sind bei nicht ganz 4 Stunden Nettospielzeit plus Pausen. Und das Besondere ist, was in früheren Rienzi-Aufführungen ich auch noch nicht gesehen habe oder auch gehört habe. Es gibt in dem Stück eine ausführliche Pantomime, es gibt Ballettmusiken, die sind jetzt alle drin. Trotzdem gibt es ein paar Striche. Musikdramaturgisch erstmal funktioniert das Ganze gut und die Idee des Regieteams ist ein Aufstieg und dann Fall eines gegenwärtigen Herrschers mitzuerleben. Das ist aber nicht die reine Tagespolitik. Wir haben jetzt nicht wirklich Trump, Putin etc. vor Augen auf der Bühne, sondern wir haben in einem zeitgenössischen, sehr kalten Raum, das Regieteam hat auch Bühne und Kostüme gemacht, haben wir die unterschiedlichen Adelstände oder die unterschiedlichen Parteien, könnte man sagen. Wir haben Videoscreens, wo Wahlveranstaltungen laufen, wo Hochrechnungen zu sehen sind. Und das ist schon eine sehr genaue Psychostudie, die funktioniert, die am Stück durchaus entlang auch gut inszeniert wird mit ein paar eigenwilligen Ideen. Zum Beispiel die Schwester von Rienzi, die einem dieser im Stück Original Adligen versprochen ist, beziehungsweise der Adlige ist in sie verliebt. Diese Schwester namens Irene, die ist ihrem Bruder Rienzi auch ein bisschen inzestuös irgendwie verbunden. Das ist hinzuerfunden vom Regieteam, wird aber auch eigentlich ganz plausibel und ganz klar in dieser Inszenierung einfach erzählt, sozusagen als Extralinie.
Es ist letztlich doch eine Oper nicht über einen Volkstribun, sondern über einen Diktator und ich greife mal hoch, über sowas wie Erlösungsimperialismus, oder?
Ja, und die mehr ist ja eben, dass Hitler, als er diese Aufführung von Rienzi in Linz damals sah, dieses eine entscheidende Erweckungserlebnis gehabt hat, das dann eben zu dem ganzen Unheil führte. Das ist ein bisschen Legende, hier ist es eher die Warnung und es ist auch interessant, bei Andreas Schager zu sehen, wie sich das, ja, wie der sich szenisch entwickelt. Der meint das schon gut am Anfang und der will einfach mit diesen Konflikten der Adelstände oder eben in dieser Inszenierung eher der Parteien Schluss machen und sagt, ich komme aus dem Volk heraus und wird aber dann eben populistisch und wird dann korrupt und stirbt am Ende auch. Hier wird viel mit Messerstechereien gearbeitet. Das Kapitol, wie es in der Vorlage ist, brennt hier nicht nieder, aber es geht eben auch tragisch aus und damit ist eigentlich der Bezug zu Gefahren der Gegenwart politisch, nicht nur bei uns, gegeben. Und also ich mochte das, diese Herangehensweise. Es ist auch sehr genau von der Personenführung. Ich fand das szenisch wirklich überzeugend.
Jan Florian Fuchs, Sie haben gerade Andreas Schager genannt, den Heldentenor, der den Rienzi spielt. Gabriele Scheer ist zu nennen als Irene. Jetzt müssen Sie uns aufklären, ob sie das musikalisch aus dem Graben und auf der Bühne überzeugt hat.
Ja, da sind ja viele französische Elemente. Das ist alles an der Grande Opera orientiert. Ein bisschen Italienisches ist auch dabei. Also es ist ja kein echter Wagner. Also wenn man jetzt wirklich vom Gesamtkunstwerk ausgeht und den üblichen Wagner-Sound hat, den man sofort erkennt, das erkennt man nicht. Wenn ich Ihnen hier 2-3 Minuten vorspiele, würden Sie sagen, ja, irgendwie vielleicht so ein mittlerer Meister aus der Zeit sowieso von Wagner. Aber man würde gar nicht erkennen unbedingt, dass das Wagner ist. Vielleicht hören wir mal in eine sehr turbulente Stelle hinein. Nein, und dann erläutere ich ein bisschen weiter was zur Musik und zur Besetzung. Das geht schon ordentlich wuchtig da zur Sache. Nathalie Stutzmann macht es, finde ich, sehr gut mit dem Bayreuther Festspielorchester. Die Chöre sind auch toll. Das ist ziemlich exemplarisch. Sie kommt auch mit der Akustik des Festspielhauses gut zurecht. Und die Besetzung Scherer als Irene und auch vor allen Dingen Jennifer Holloway als Adriano, der eben in diese Irene verliebt ist. Das ist eine Hosenrolle. Die beiden Damen, die liefern sich da wirklich vokale Schlachten. Beide sehr überzeugend. Als Rienzi hatte ich so meine Schwierigkeiten. Das ist ja immer wieder doch ein Brüllen nach Noten. Das muss überhaupt nicht sein in dieser Partie. Bei dem berühmten Gebet, das einige vielleicht kennen, da ist es sehr fein und zurückhaltend. Aber ansonsten haut der dermaßen auf die vokale Pauke. Also man braucht eigentlich Ohrstöpsel. Das war der einzige Wermutstropfen in einer insgesamt wirklich sonst, finde ich, gelungenen Produktion.
Wir müssen abschließend sprechen über eine ja fast 10-stündige Musiktheater-Kollektiv-Inszenierung Realitod oder Wagner in Endzeitstimmung vom Kollektiv Hauen und Stechen. Erstmals bei den Bayreuther Festspielen zu Gast. Was ist das und was bringt das vor allem künstlerisch-theatralisch?
Ich komme gerade aus dem ersten Teil, der heißt Klingsau, Wagner inklusiv. Also ich habe gerade jetzt meine blonden Zöpfe abgelegt und mein Gralsgewand. Das war die Bedingung, nämlich dass...
Sie mussten mitspielen.
Ich musste mitspielen, also insofern, dass ich zumindest diese Verkleidung erstmal anziehen muss. Und es war eine Art Mini-Parsival mit jemandem vom inklusiven Theater Tiqua, der Gral selber war, der allerdings dann ein Manifest für die erotischen Festspiele unter anderem dann erstellt hat, gemalt hat. Das Ganze ist so ein bisschen eine Performance mit so kleinen Elementen, aller Castorf und Mese, aber doch sehr eigenständig. Und das war jetzt der erste Teil. Es geht jetzt noch ziemlich wild weiter. Unter anderem wird Winifred Wagner hier auftreten, die eine Gesprächsrunde dort zur Verfügung steht. Dabei wird noch gekocht und es gibt noch DJs heute Abend, die auflegen, während übrigens parallel oder wenige Meter entfernt die Rheingold-Premiere ist. Da bin ich sehr gespannt, ob die DJ-Techno-Sounds vielleicht das Rheingold ein bisschen konterkarieren werden. Das macht schon Spaß, wenngleich es eine kleine Runde ist, die sich versammelt hat, weil das ist erst vor einer Woche kommuniziert worden, dass es stattfindet. Und man merkt auch, dass das Budget nicht so groß war. Aber in diesem Format auf der Probebühne hier neben dem großen Festspielhaus ist das schon sicherlich ein wesentlicher Pluspunkt für dieses Jubiläumsprogramm.
Ja, und Florian Mini-Parsifal-Fuchs über ein Jugendwerk Richard Wagners Rienzi in Bayreuth und das neue Theaterkollektiv Hauen und Stechen. Die erste Opernpremiere der Salzburger Festspiele, zu der wir jetzt kommen, gestern Abend, die ging im großen Festspielhaus über die Bühne mit Georges Bizets Carmen. Ein Publikumshit und Liebling. Der eigenwillige Dirigent Theodor Korenzis hatte für die Regie das Tanzkollektiv Peeping Tom und die Choreografin Gabriela Carrizo mitgebracht. Spanische Lebensfreude und überbordende Sinnlichkeit, die bleiben da eher ein bisschen auf der Strecke. Carmen entfaltet nämlich im Soldatenmilieu von Sevilla ihren Freiheitsdrang. In der Titelrolle die einnehmende Asmik Gregorian und Franziska Stürz über eine andere Lesart dieser berühmten Oper.
Eine schwarzgraue Lavalandschaft mit zentralem Wasserloch tut sich zum Todesmotiv im Vorspiel zu Carmen auf. Männer wischen Blut vom Boden und werfen eine Leiche über eine Klippe. Polizisten in schwarzer Uniform misshandeln einen Mann, erschießen Kinder. Schnell wird klar, die versprochene neue Sicht auf Carmen von Gabriela Carrizo ist eine düstere und destruktive. Aber entromantisiert haben schon andere. Neu ist in Salzburg der getanzte Subtext, den einzelne Performer von Peeping Tom in expressiven Zuckungen zum Ausdruck bringen und damit den Fokus von den handelnden Figuren lenken. So sucht man Asmik Grigorian als Carmen in der wuselnden Masse zunächst vergeblich. Fürs Singen kommen sowohl der bestens disponierte Chor als auch die Soli meistens nah an die Rampe. Man bewegt sich gemeinsam im Rhythmus der Musik. Das ist eher konventionelle Regie als Raffinesse. Statt Dialog gibt es zwischen den Musiknummern bedrohlich grollendes Sounddesign oder auch Flamenco-Elemente, die im zweiten Akt in der Spelunke durch die aus Sevilla stammende Sängerin Amparo Cortez in der Rolle des Lilas Pastia angestimmt werden. Hier kommt eine tatsächlich spannende, neue Figur mit ins Spiel. Das wäre Carmen, wenn sie gealtert wäre. Schade, dass diese Idee in der Regie nicht weiter ausgebaut wird. Stattdessen schleppt sich der zweite Akt trotz der bekannten Carmen-Hits ziemlich zäh voran, was auch an den ständig abgebremsten lethargischen Tempi von Theodor Korenzis liegt. Christina Mkhitaryan als schulmädchenhafte Michaela wirkt auf der Bühne ebenso alleingelassen wie Jonathan Tettelmans Don José. Gesungen wird zwar auf hohem Niveau, aber auch hier spürt man immer wieder ein Bemühen um Sensation, das keine echten Funken überspringen lässt. Ja, die herausragende Sängerdarstellerin Asmik Grigorian kann auch Carmen. Aber der Abend wirkt wie harte Arbeit. Am schönsten gelingen die lyrischen Momente, dann machen sich Dirigent und Regie weiter an das Zerlegen der Oper in Einzelteile, die am Ende doch nur zum bekannten, blutigen und absolut herkömmlich dramatisch dargebotenen Finale auf rot beleuchteter Bühne führen. Der Mord an Carmen als Mahnmal gegen Femizid. Gezeigt wird das, wie so viele andere Versprechen der Neudeutung, in dieser enttäuschenden Salzburger Festspielproduktion leider nicht.
Sagt Franziska Stürzüber, wie sie es kamen in Salzburg. Die brennenden Wälder bei Bordeaux umfassen etwa die Fläche eines ganzen Stadtstaates wie Bremen etwa. Aber mit der Größenbezeichnung ist ja nichts über die kulturelle Bedeutung von Waldflächen gesagt. Die Wälder in Europa, wie wir sie kennen, sind Freizeitgebiete, grüne Lungen, nationale Grünreservoirs, Wirtschafts- und Kulturlandschaften. Unseren Frankreich-Korrespondenten Stefan Detjen habe ich gefragt, wovon sprechen wir da, wenn wir von den brennenden Wäldern des Bordeaux sprechen?
Ja, bei diesem spezifischen Wald sprechen wir wirklich von einer Kulturlandschaft. Dieser Wald, der da zu einem erheblichen Teil in Flammen steht, der Forêt de Landes in der Gascogne südlich von Bordeaux, das ist der größte Forstwald Europas. Angelegt Mitte des 19. Jahrhunderts auf einem ehemaligen Weideland. Damals auf Anordnung von dem damaligen Kaiser Napoleon III., der dort gewaltige Pinienplantagen angelegt hat, die seitdem ein wirtschaftlich genutzter Nutzwald sind. Und dieser Nutzwald hat auch die ganze Geschichte, die Wandlung der Forstkultur in Europa, aber in dieser spezifischen Region durchgemacht. Und auch da kann man Ursachen für die heutige Katastrophe finden.
Sie sagen, das ist angelegt. Das heißt, wir reden nicht von einer naiverweise, dass wir glauben, es ist ein Naturgebiet, sondern es sind Kulturlandschaften. Das heißt, es ist auch ein Wirtschaftsraum.
Ja, das ist im Grunde eine gewaltige Plantage, die da in Flammen steht. Eine Plantage von Pinien, Meerespinien, die unterschiedlich genutzt wurden. Die wurden ursprünglich als Bauholz genutzt. Da brauchte man eine gute Holzqualität, hat damals auf lang wachsende Bäume gesetzt. Dann spielte das eine ganz große Rolle für die Terpentinherstellung. Das aus dem Harz dieser Bäume wurde lange Terpentin gewonnen, das ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor war. Man hat vom Öl der damaligen Epoche gesprochen, das ist natürlich auch abgelöst worden. Und heute ist das ein Wald, der zu einem ganz erheblichen Teil für die Papier- und Zellstoffherstellung genutzt wird. Die Besitzer, das ist eine ganz diverse Eigentümerstruktur, das sind zum Teil Großbesitzer, aber auch sehr, sehr viele Kleinbesitzer, die setzen deswegen heute auf schnell wachsende Hölzer. Das sind Bäume, die wachsen 20, 30 Jahre, dann werden die abgeerntet und in die Papier- und Zellstoffindustrie gegeben. Und auch das fördert eine bestimmte Baumart, die aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil die Äste besonders weit nach unten reichen und sich dort dann mit einem leicht entflammbaren Unterholz vermischen, also Bäume, die wirklich ganz besonders entzündlich sind. Also insofern steht da auch, man kann das so sagen, eine bestimmte Form des Waldwirtschaftens heute in Flammen.
Als in Schweden Waldbrände waren, da hat man gesagt, kein Wunder, wenn man Monokulturen aus Birken anpflanzt und keine Mischwälder, dann ist das eben nicht resilient. Ist in der Vergangenheit aus den Verwüstungen, die es ja durchaus schon gegeben hat, da keine Lehre gezogen worden?
Also es wäre falsch zu sagen, dass man keine Lehren gezogen hat. Es hat immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, dort große Brandkatastrophen gegeben. Nicht nur Brandkatastrophen haben diesem spezifischen Wald zugesetzt. 2009 gab es ein verheerendes Orkantief, der Orkan Klaus, der damals genau in der Gegend über den Atlantik kommt, auf Festland geprallt ist, Dutzende Menschen das Leben gekostet hat und schwerste Verwüstungen in diesem Wald verursacht hat. Aber eine der Konsequenzen müsste eben das Anlegen von Mischwäldern sein. Und das hat man damals weitgehend ignoriert. Also gerade dieses Sturmtief Klaus mit seinen Schäden in diesem Waldgebiet wäre eine Chance gewesen, da anders wieder aufzuforsten. Aber auf Druck der Forstwirtschaft, dieser Vielzahl unterschiedlicher Eigentümer, hat auch der Staat damals die Wiederanpflanzung einer Monokultur gefördert. Und die Konsequenzen sehen wir heute,
sagt Stefan Detjen, unser Frankreich-Korrespondent. Er verstoße gegen Bestattungspflicht und Menschenwürde, sagten die einen. Er zeige wissenschaftliche Exponate, sagten befürwortend die anderen. Der Mediziner und Erfinder der Plastination, Gunther von Hagens, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hat die umstrittenen Körperweltenausstellungen geschaffen, die die Anatomie des menschlichen Körpers zeigen, und hat immerhin über 50 Millionen Menschen angezogen. Er begann 1965 in Jena Medizin zu studieren, geriet mit der DDR-Sicherheit in Konflikt, wurde von der Bundesrepublik bald freigekauft. Die emeritierte Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen, Claudia Wiesemann, habe ich gefragt, was war so anstößig an seinen Körperweltenausstellungen um die Jahrtausendwende?
Sie waren so organisiert wie eine ganz normale Ausstellung, wie eine Kunstausstellung etwa. Und das war man nicht gewöhnt. Anatomische Präparate wurden ja auch zu dieser Zeit schon gezeigt, aber oft zu ritualisierten Terminen. Da musste man dann Schlange stehen und das war dann das Anatomische Institut. Das hatte einen anderen Rahmen. Mit dieser Popularisierung, mit dieser vielleicht auch Banalisierung löste von Hagens durchaus Irritationen aus.
Er selber sprach mal so darüber.
Zurzeit arbeite ich an einem Elefanten. Vielleicht schaffen wir es auch noch während der Ausstellung hier, eine Giraffe reinzustellen. Also ich bin der Plastination mit Haut und Haaren verfallen.
Er hat Menschen oder Figuren oder Lebewesen in allen erdenklichen Positionen gezeigt. Die moralische Debatte über seine Arbeit, die gehörte immer dazu, ne?
Die war immer Teil der Debatte. Er hat selber auch durchaus ernst genommen. Er hat dann auch Wissenschaftler beauftragt, die Besuchenden zu untersuchen daraufhin, was sie dann im Nachhinein finden, ob das dann eher so ein Schauer war oder Ehrfurcht. Und das war übrigens ein interessantes Ergebnis. Die allermeisten gingen tatsächlich sehr ehrfürchtig aus diesen Ausstellungen heraus und beeindruckt davon, wie komplex der menschliche Körper sein kann.
Zur Kunst wurde das aber nie gezählt. War es eher vielleicht Ausdruck, kultureller Ausdruck einer Zeit, die ja sich traute, über alles zu sprechen, aber vieles einfach nicht sehen wollte?
Vielleicht, ja. Wir leben im Zeitalter der Aufklärung immer noch, auch wenn es schon vor über 200 Jahren begonnen hat. Und Gunther von Hagens hat diese Idee wirklich sehr, sehr ernst genommen. Es war ihm ernst damit, den Körper zu zeigen in seinen vielen Facetten. Und das ist ihm übrigens auch gelungen. Ich bin ja Medizinerin von der Ausbildung her. Ich fand es faszinierend, wie man das dreidimensionale Gebilde menschlicher Körper so anschaulich zeigen kann. Auch wenn ich verstehen kann, dass für manche, die nicht so medizinisch vorgeschult waren, das dann auch beängstigende Blicke waren.
Hatte das nicht auch was Barockes oder Renaissancehaftes? Ich meine, er hat sich ja selber auch so als Anatom der Renaissance teilweise selber ausgestellt, ne?
Ja, er sah sich in dieser Tradition und die Renaissance hat uns tatsächlich das erste Mal auch ein wirklichkeitsgetreues Bild des menschlichen Körpers beschert. Und wenn Gunther von Hagens dann alltägliche Positionen gewählt hat, dann war das natürlich für die Zuschauenden unglaublich instruktiv. Das ist eben doch etwas anderes als ein menschliches Präparat in einer Vitrine zu sehen, in einem Glas in Alkohol gefüllt zu sehen, wie das ja bis zu diesem Zeitpunkt üblich war, mit den vielen Verfärbungen übrigens, die sich dann auch dadurch ergeben und Verzerrungen auch wahrscheinlich, die sich dadurch ergeben. Die Idee der Aufklärung, den Körper so zeigen, wie er ist, Menschen darüber zu belehren, auf eine sehr anschauliche, ja auch faszinierend gute Art und Weise, das war sein Anliegen. Und das kann ich heute immer noch sehr gut würdigen. Und er hat ja auch die vielen Prozesse, wenn ich das richtig sehe, die gegen ihn geführt wurden, fast alle gewonnen. Teilweise hatte das diffamierenden Charakter. Es blieb wohl insgesamt nicht ganz klar, ob er wirklich immer die Einwilligung der Körperspendenden erlangt hatte in den Anfangsjahren. Später sind ihm, glaube ich, also die Leute begeistert zugelaufen und es gab dann so viele Körperspenden schon zu Lebzeiten für ihn, also nach dem Tod natürlich, dass er dessen gar nicht mehr Herr werden konnte. Ich glaube, heute muss man diese Sorge nicht mehr haben.
Sagt Medizinhistorikerin Claudia Wiesemann zum Tod Gunther von Hagens. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert und sie beginnen mit dem Tod eines bekannten österreichischen Schauspielers.
Johannes Krisch ist heute in einem Wiener Spital im Alter von 59 Jahren gestorben. Das hat das Theater in der Josefstadt bekannt gegeben. Dort spielte der Kammerschauspieler, wie auch im Wiener Burgtheater, wechselte aber auch gern zu Kino und Fernsehen. Als gelernter Tischler kam Krisch über Umwege zum Schauspiel. Dazu sagte er 2018 in einer Talksendung im ORF:
Heute läuft ja sehr vieles unter der Überschrift Darsteller. Aber ich bin ja kein Darsteller, ich bin ja ein Schauspieler und das ist der große Unterschied, nicht? Und damals war es eben so, dass die zu mir gesagt haben, egal ob du die Hauptrolle gespielt hast, wenn du keinen Abschluss hattest, bist du wirklich schlecht bezahlt worden. Mhm.
Johannes Krisch war zu sehen unter anderem in Jack, vielleicht in einem anderen Leben oder im Oscar-nominierten Film Revanche. Und oft im Wiener Tatort. Der ORF lobte heute Krischs Fähigkeit des bewussten Durchscheinenlassens von Abgründen und von Verzweiflung. Das Berliner Stadtmuseum mit seinen Standorten unter anderem im Humboldt-Forum, in den Mauern der Nikolaikirche und im Märkischen Museum hat seine Umbenennung bekannt gegeben und die mit einer Solidaritätsbekundung an die Opfer des Anschlags auf den CSD verknüpft. Das nun Berlin-Museum heißende, die Einrichtung schreibt, unsere Solidarität gilt der queeren Community und allen, die sich für ein freies, offenes und solidarisches Berlin einsetzen. Die Vorstellung des neuen Namens war lange geplant. Gerade in diesen Tagen will das Berlin-Museum zeigen, wofür es steht, für eine offene, freie und vielfältige Stadtgesellschaft. Die UNESCO hat das historische Zentrum Wiens von der Liste der gefährdeten Welterbestätten gestrichen. Die Altstadt galt länger als bedroht, weil die UNESCO mangelnde Planungs- und Schutzinstrumente und die Entwicklung eines Hochhausprojekts am Heumarkt kritisch sah. Entwarnung jetzt, weil Änderungen im Bau- und Denkmalschutzrecht und Umplanungen beim Hochhaus das Welterbekomitee überzeugten.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend und Sie berichten unter anderem über den Anschlag auf den CSD und die Debatte über das Jugendstrafrecht. Ihnen einen guten Abend.